Montagmorgen, 2 Stunden bevor mein Zug fährt, stehe ich mit einem gepackten Rucksack und den Wanderschuhen vor der Haustür und wäre jetzt eigentlich bereit zum Gehen. Ich habe mich schon ganz lang auf den Montagmorgen gefreut und war darum nicht weniger nervös, als es endlich losgegangen ist. 2 Stunden später hocke ich mit Sack und Pack im Zug und fahre mit dem Zug aus Bern raus. Nochmal ein paar Stunden später bin ich an diesem sonnigen Herbsttag auf etwa 1100 Meter über dem Meer angekommen. Dort bin ich einen schmalen Wanderweg am Wald entlang gelaufen. Je länger, je mehr sind die Bäume von Steinen abgelöst worden. Und am Ende dieses Weges bin ich nachher durch ein riesiges Steintor gelaufen. Oder besser gesagt, ein Felsentor. Ein grosser Kreis aus Stein, von Natur gemacht. Ich bin mir sicher, Menschenhänge hätten das nicht so gut hergebracht. Ich bin durch die Öffnung gewandert und die Abendsonne hat mir so richtig ins Gesicht geschonen. Die Aussicht auf den See hätte nicht schöner und kitschiger können sein. Die Berge im Hintergrund sind so in einem blau-violetten, sogar ein bisschen orangen Nebel versunken. Meine Mutter und ich, wir sagen dieser Farbe Glula. Das stehe ich jetzt vor dem Hotel, das ich von den Fotos vom Internet kenne. Das Hotel steht mitten in dichten Tannen und auch Laubbäumen, die in dieser Jahreszeit ein besonders schönes Farbenkleid getragen haben. Schon beim Herlaufen habe ich gemerkt oder das Gefühl gehabt, dass es irgendwie ein besonderer Ort ist. Und ich habe mich gefreut, was und vor allem wen ich hier alles wieder antreffen werde. Hier oben in diesem Wald, voll mit Wasserfällen, massiven Steinen und sicher vielen Tieren. Mir ist dann ein Satz von der Webseite in den Sinn gekommen, mögen alle Wesen glücklich sein. Ja, gleich darauf habe ich neben dem Hotel ein hölzernes Gebäude entdeckt. Viereckig, schlicht, symmetrisch und irgendwie perfekt. Und so beeindruckend. Es war ein 2-stöckiges Gebäude und im Obergeschoss hatte es eine umlaufende, gedeckte Veranda. Im Verlauf habe ich dann mitbekommen, dass es sich um ein Zendo handelt. Also ein Meditationsgebäude. Oder eine Meditationssaal. Und oft, wenn ich im Verlauf dieser Woche, als ich dort oben war, das Zendo gesehen habe, ist mir ein Zitat vom Gründer der Marke von Patagonia in den Sinn gekommen. Der hat nämlich in seinem Buch mal geschrieben, Vollkommenheit ist schließlich nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn es nichts mehr wegzunehmen gibt. Wenn ein Körper bis zu seiner Nacktheit entkleidet ist. Zurück zum Zendo. Später am gleichen Abend bin ich in diesem Zendo mit über 20 unbekannten Personen gehockt, die alle so in schlichten, weiten Gewändern gehockt sind. Und ich bin dort auf meinem runden Sitzkissen gehockt. Jede Person hatte einen vorbestimmten Platz gehabt. Also bevor ich in das Zendo hineinbegangen bin, habe ich meinen Namen auf der Liste gesucht und geschaut, wo sie hocken. Vorher beim Nachtessen ist auch verkündet worden, dass wir ab jetzt vom noblen Schweigen Gebrauch machen. Und sie haben uns gesagt, dass das unsere eigene Stille und vor allem auch die der anderen respektieren. In dieser Awesome Range of Freedom Episode gibt es ganz klar ein Vor- und ein Nach dem Erlebten. Zwischen vorher und nachher ist für mich gefühlt eine Ewigkeit vergangen. Und wenn ich vorher mit einem vielleicht leicht trübten Geist auf den Berg rauf bin, bin ich nachher sicher mit einem klareren Verstand wieder runter. Und weil ich angenommen habe, dass da oben krasses Zeugs passiert, habe ich mir vor dem Erlebten geschworen, dass ich die Podcast-Episode wieder aufnehme, egal was nachher wird sein. Weil ich gewusst oder ich habe es angenommen, dass wenn ich mir es nicht verspreche, wird die Episode sicher nicht aufgenommen. Und wieso das Ganze? Ich könnte ja auch einfach schweigen. Letztens, als ich mit einem Freund spazieren ging, davon geredet habe, ob man den Gang alles teilen und erzählen muss. Und auch wenn wir beide der Meinung sind, dass die meisten Sachen gar nicht gesagt werden müssen, sind gerne manchmal gleich froh, wenn Leute etwas erzählen oder etwas teilen oder äussern. Also habe ich mir gesagt, sobald ich wieder drunter bin, teile ich das Erlebte. Aber mehr als dass es mein erlebter Gedanke oder eine Meinung ist, ist das heute hier eine Erzählung. Oder eine Geschichte, die ich dir erzählen will. Also wenn du Lust dazu hast und dir auch Zeit dafür nimmst. Das Seit meinem Podcast bin ich ab und zu mal wieder gefragt worden, ob ich mal eine Episode über das Thema Meditation machen könnte. Und jedes Mal habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Wenn der Bauch sagt nein, das heisst nein. Das habe ich von ihr gelernt. Und darum geht es in der heutigen Awesome Range of Freedom Episode um meine wahrscheinlichst grösste Lehrmeisterin, die ich bis jetzt hatte. Es geht um die Stille. Zurück zu meinem ersten Abend im Zendo. Ich sitze, stube, bei schwummerigem Licht. Dort sitze ich also jetzt. Es wird ganz klar sitzen genannt und nicht meditieren und nicht hocken, sondern sitzen. Eine der ersten Fragen, die ich gefragt wurde am Abend vorher, wo wir noch reden durften, war, wie lange sitzt du eigentlich schon? Sitzen ist mehr als still auf einem Küssi hocken. Zafu nennt man das runde schwarze Sitzküssi. Und unter dem Zafu hat es ein schwarzes, grösseres, viereckiges Küssi, das Sabuton heisst. Nach dem Sitzen werde ich vom Gong aus meinen Gedanken geholt. Es folgt Laufen im Zendo, im Gänsemarsch. Nachher wieder sitzen, nachher wieder Laufen im Gänsemarsch. Anschliessend werden Wortlaute in monotoner Sprache vorgelesen. Mir fällt unsere Hänge. Zum gefühlten 100. Mal an diesem Abend halten sie vor das Herz und machen eine kleine Verbeugung. Gassho wird das Zeichen von den gefalteten Händen vor dem Herz genannt. Ich gehe ins Bett. Ich habe wirklich so gedacht, oh je, meine, das habe ich jetzt davon, wenn ich mich nicht genauer informiere, was ich mache. Ich höre mich noch sagen daheim und meinen Leuten sagen, dass ich ja mich nicht habe wollen mehr informieren, sondern mich habe wollen überraschen, was denn dort oben alles passiert. Ich habe vom Kurs gelesen und habe mich angemeldet. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich mich auch nicht mehr gross damit beschäftigt, was das überhaupt ist, was dort oben praktiziert wird. Ich habe gefunden, ich gehe dann mal schauen. In der Beschreibung von diesem Kurs ist Folgendes gestanden. Wir üben ernsthaft und spielerisch eine Woche lang mehr oder weniger traditionelles Zen-Kloster. Täglich sind ca. 10 Perioden Zazen und Kinhin, Klammer Sitz- und Gehmeditation, vorgesehen. Wir rezitieren Sutra-Texte, machen Niederwerfungen und üben uns in achtsamen Tun des Samu, Klammer Mitarbeit in Haus und Garten. Die Mahlzeiten nehmen wir im Oryoki-Style ein. Auch stehen Taishos, Klammer Vorträge, auf dem Tagesplan, sowie auf Wunsch Einzelgespräche, Klammer Dokusan. Ansonsten befinden wir uns während des ganzen Aufenthaltes in noblen Schweigen. Auch, Klammer auf, abenteuerlustige Anfänger sind willkommen. Ich bin aus dem Zendo in mein Zimmer, wo ich hatte, nehme mein Nessessehr und gehe ins Bad und merke, fuck, ich habe meine Zahnpasta vergessen. Und zuerst habe ich gedacht, ja, mach dir nichts, ich kann ja einfach jemanden fragen. Aber wie willst du jemanden fragen, bei noblem Schweigen, ob man Zahnpasta brauchen darf? Ich habe ein Zettel geschrieben und im Bad aufgehängt. Es wäre schön, wenn ich von jemandem die Zahnpasta brauchen und bin ins Bett. Dann bin ich liegen und gefühlt, kaum habe ich die Augen zugemacht, höre ich ein Hennenlutzgebimmel vor meiner Tür. Ich schaue auf den Wecker, weil das Handy habe ich abgestellt und in eine Schublade gestellt. 5:28 Uhr. Ich lege mich an, gehe ins Bad und sehe dankbarerweise eine Zahnpaste neben dem Zahnbürstchen mit meinem Namen drauf. Nachher, kaum bin ich draussen, ist es schon wieder losgegangen. Draussen in der Dunkelheit schlägt eine Person mit einem Holzhammer hure fest auf ein hängendes Holzbrett. Das habe ich mir näher sagen, ist der Hahn. Der Hahn ist ein Holzbrett mit einem Hammer zur Ankündigung von Sitzungen. Punkt 5:30 sitze ich auf meinem Zafu im Zendo. Ich versuche mal, den Innenraum von diesem Zendo zu beschreiben. Also dann laufe ich die Stege rauf, dann kommt eine Holztür. Ich gehe dort rein, mache Gassho, die Hängfalten vor meinem Herz und mache eine Verbeugung vor dem Altar, wo der Buddha-Figur drauf steht. Links von diesem Buddha-Altar und rechts von diesem Buddha-Altar hat es eine Reihe mit Sitzküssen und alle, die dort drauf sind, die schauen gegen die Wand. Dann hat es eine weitere Reihe, innen drin, links und rechts, mit etwas weniger Leuten, die schauen aber gegeneinander. Und vor dem Altar hockt nachher der Doshi. kommen wir noch zu dem, was ein Doshi ist. Aber es ist so wie ein U und im untersten Teil des U ist der Altar und im obersten, offenen Teil des U hockt der Doshi. Und hinter dem Doshi war die Balkontür und von dort aus hast du nachher, wenn es hell war, auf den Wald gesehen und auf den See und auch auf die Berge. Also die nächsten Tage werde ich jeden Tag genau das Gleiche machen. Am Morgen früh 30 Minuten Sitzmeditation, 10 Minuten Gehmeditation. 30 Minuten Sitzmeditation, 10 Minuten Gehmeditation. Dann gibt es zum Morgen. Dann gibt es eine Stunde Arbeitsmeditation, also Samu. Anschliessend sitzen, gehen, dann ist wieder sitzen, dann ist wieder gehen. Und dann ist achtsames Umlaufen draussen in der Natur. Dann gibt es zum Mittag. Dann wieder sitzen, gehen, dann gibt es Tee im Zendo, gefolgt von einem Vortrag, gefolgt von achtsames Gehen draussen im Freien und anschliessend gibt es die Nacht. Zwischen all diesen Sitz- und Geh- und so Sachen gibt es auch immer wieder Texte, die rezitiert werden. Genau genommen werden Mantras und Sutras vorgelesen. Ein Mantra ist im weitesten eine magische Formel. Das kann eine Silbe sein, ein Wort oder auch ein Vers. Ein Mantra wird auch aus machtvollen heiligen Klang gesehen, wo eine besonders spirituelle Wirksamkeit zugeschrieben wird. Sutras sind die Lehren und die Lehrreden vom Buddha. Die werden im Zendo auf Japanisch oder auf Deutsch rezitiert, also vorgelesen von der ganzen Gruppe von Praktizierenden. Unsere westliche Welt ist, wenn überhaupt, am ehesten der Begriff Kamasutra bekannt. Also die Verse vom Verlangen. Einer der Gelehrten, also ein Mönch, hat mir erzählt, dass der Begriff Kamasutra oder auch das Tantrische hier in der westlichen Welt stark auf das Sexuelle reduziert ist worden. Dabei ging es dort viel mehr darum, um verschiedene Energien, wo sicher auch die sexuelle eine davon ist. Aber Kamasutra, wie es mehrheitlich im westlichen Teil angeschaut wird, sei extrem vom Ursprung weggekommen. So dass das Wort «kommen» das beschreibt, was es eigentlich wäre. Grundsätzlich sei das so kleine Tücken mit dieser Sprache gemeint. Wir leben in Strukturen, in Formen, in Zeichen etc. Sogar unsere Namen seien Zeichen. Die Sprache, die wir sprechen, ist auch eine Art Form und unsere Gesellschaft ist auch ein System. Er hat mir nachher vom Zen erzählt. Und Zen ist der Grund, wieso ich auf den Berg hoch bin. Woher das komme und was Zen-Buddhismus bedeutet. Das Höchste im Zen-Buddhismus sei das Erleben vom gegenwärtigen Augenblick. Da habe ich auch gedacht, das ist ziemlich herausfordernd, relativ stark um hier und jetzt zu sein. Er hat dann gesagt, es sei also das Warnen vom Jetzt. Und das setze ich voraus, dass alles Form und Leere ist. Und Leere und Form, also man weiss nicht genau, was, wie, wo zuerst. Geil, der hat es jetzt so richtig auf den Punkt gebracht. Und ich bin in den nächsten Wochen immer wieder froh gewesen, was die dort alles erzählt haben und vor allem, was das Küssi alles hat erzählt. Also sicher, das Küssi ist wieder eine Form und manchmal konnte ich es nicht mehr anschauen. Mein Arsch hat wehtan, mein Rücken hat wehtan und zum Glück hat es mehr Momente gegeben, in ich einfach nur still sitzen konnte. Und ich war irgendwie auch ein bisschen demütig und auch sehr erstaunt, was da überhaupt alles drin ist in mir. Was da alles so also passiert ist auf diesem Küssi. Zurück zu mir und dem Mönch, höckelnd auf dem Bänkchen im Garten. Zen bedeutet nichts anderes als einfach zu sitzen, sich selber zu beobachten und schliesslich selbst vergessen und mit diesen tausend Sachen eins zu werden. Wieder auf den Punkt gebracht. Weiser, steh alter Mann, habe ich gedacht. In der Stille sitzen sieht die höchste Form, um Erkenntnis zu bekommen und zu aufwachen. Ist ja noch spannend, in vielen Traditionen oder Religionen oder so sind die essentiellsten Wörter, wenn man sie übersetzt, bedeuten sie eigentlich aufwachen. Meditation ist die zentrale Lehre, also der Weg zur Erkenntnis. Und darum meditieren wir hier auch bis zu 6 Stunden pro Tag. Da ist mir mein grosser Sinn gekommen, als mir erst gesagt hat, wenn sie meditieren wollen, dann gehen sie einfach in den Garten. Was ich also so den lieben langen Tag gemacht habe, wird im Zen Sesshin genannt. Sesshin ist eine intensive Zeit, wo Zen-Meditation praktiziert wird. Sesshin bedeutet laut dem Zen-Meister das Herz zusammenschaben. Wörtlich bedeutet es mit dem Herz Geist in Berührung kommen. Eine intensive Zen-Übungsperiode von mehreren Tagen. Während dem Sesshin hat es also täglich 8-mal Zazen gegeben. Zazen, das Sitzen, Herhocken, Schweigen, still auf dem Küssi zuhören, das soll der Körper und der Geist zur Ruhe bringen und der Nährboden für Erfahrungen und Erkenntnisse sein und wird oft mit Erleuchtung gleichgesetzt. Während einem Sesshin wird nebst dem Zazen, also am Sitzen, auch Kinhin praktiziert. Kinhin ist Gehmeditation zwischen den Zazen-Perioden. Das ist meistens wirklich unheimlich langsames Laufen. Und ich bin 10 Minuten, maximal 15 Meter gekommen. Und das machen auch wieder alle für sich. Es sind alle bei sich oder versuchen bei sich zu sein. Der Mastermönch, der Doshi, in diesem Spiel hat wieder alles seinen Namen und jede Funktion wird beschrieben. Der Doshi hat eben gesagt, es sei weniger ein Gehen, sondern mit jedem Schritt ein Ankommen. Ein Sesshin wird von einem Doshi geleitet. Doshi ist die zeremonieleitende Person im Zendo. Von dieser Person wird gelehrt. Sie ist eigentlich die übertragende Person, die die Lehre an die SchülerInnen weitergeben. Die Person hält Vorträge und hockt im Zendo vis-à-vis vom Altar. In diesem U, wenn man sich es wieder vorstellt, ist er oder sie bei der Öffnung vom U, also die vorderste Person. Sie kommt als Letztes beim Meditieren rein und geht als Erstes. In dem Sesshin, wo ich war, war der Doshi ein Zen-Meister. Im Verlauf der Woche hat jede Person die auch die Möglichkeit, Dokusan mit dem Doshi zu führen. Also Einzelgespräche zwischen Schülerin und Lehrerin über die Zen-Praxis. Dann weisst du jetzt etwa grob, wie so ein Zazen abläuft. Dann erzähle ich dir jetzt, was man in so einer Woche alles hat gegessen. Also besser gesagt, wie dass man es gegessen hat. Die Speisen waren vorwiegend pflanzlich. Und der Grundgedanke hinter dem ist, dass wir schon nur mit unserer Existenz, die wir auf die Welt kommen, Leiden verursachen. Dass wir aber alle zusammen die Chance haben, mit unserem Dasein, trotzdem, dass wir Leiden verursachen, möglichst geringes Leiden verursachen. Und darum waren die Speisen vorwiegend pflanzlich. Aber spannend ist auch die Art und Weise, wie wir gegessen haben. Und zwar, wer hat es gedacht, sitzend auf dem Küssi im Orioki-Style. Kein Stuhl, kein Tisch, kein Besteck, kein Teller, kein Gläser. Nichts von dem. Sondern ein Orioki. Am ersten Abend habe ich ein Orioki bekommen. Dort ist mir gesagt worden, pass auf das auf, weil das passt auch auf dich auf. Das Orioki bedeutet übersetzt alles im Mass. Es ist salopp gesagt ein japanisches Tischset. Das ist noch schwierig, das zu beschreiben. Man könnte es einfach auch googeln, aber das finde ich so mässig lustig. Vielleicht kennst du es auch, wenn du früher als Kind von zu Hause ausziehen wolltest, hat sie manchmal so Situationen, Momente gehabt, wo einfach alles zu viel war. Und dann hat man gesagt, ich gehe jetzt und die lasse mich, ich komme nie mehr heim. Und dann hast du vielleicht auch dein Zeug gepackt und in einem Tüchlein eingewickelt und bist eine Stecke geholt oder suchen. Hast dann deine 7 Sachen in diesem Tüchlein gehabt und eine Stecke gebungen und über die Schulter genommen und bist davon gelaufen. Und das Orioki sieht etwa so aus wie der Hinterteil, also wie der Teil, der im Tüchlein drin ist. Ein Orioki besteht aus 3 Tüchern in unterschiedlichen Farben, Formen und Grössen. Drin hat es 3 Schüsseln. Eine grosse Schüssel, eine mittlere und eine kleine. Die grösste ist die Buddha-Schüssel. Und dann ist noch so ein Schabber und ganz viele so kleine Sachen, die dein Zeug drin verräumen kannst. Also das Orioki ist so wie eine Falttechnik, für dein Besteck aufzubewahren. Und dann isst du mit dem und dann tust du es wieder abwaschen und wieder verräumen. Und nach dem Essen habe ich gedacht, ich muss irgendwie lernen, wie ich mit so einem Orioki essen kann, sonst bin ich im Arsch, weil die nächsten Tage verhungere ich sonst, wenn ich es nicht beherrsche oder bin ich extrem langsam. Orioki ist entweder der Auslöser von einem Magengeschwür, wenn du es nicht lernst, oder es ist eine wunderbare Art und Weise, wie man achtsam mit Essen und Trinken und Geschirr umgehen kann. Alles hat seine Ordnung und es ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Und was, wenn wie gefalten wird, was, wenn wo versorgt wird oder abgewaschen. Es hat alles die Ordnung, so wie man es auch zusammenpacken soll. Zen-Mönche, hat der Zen-Meister gesagt, haben traditionellerweise Anspruch auf 4 Sachen. Wobei er hat gesagt, dass man die Strukturen und Traditionen etc. immer und immer wieder beobachten und hinterfragen soll. Sie haben Anspruch auf Kleider, auf ein Dach über dem Kopf, auf medizinische Versorgung und ein Orioki. Die Kleider und das Orioki werden beispielsweise auch immer auf Kopfhöhe umgedreht. Also wenn man rumläuft, hat man das Orioki mit beiden Hängen vor dem Kopf. Und es wird beim Abstellen auch immer auf etwas Höherem abgestellt. Es soll Wertschätzung verdienen, so zu sehen. Also in meiner Freizeit, die ich hatte, habe ich mich gerade mit dem Orioki auseinandergesetzt. So ein Teil lernt einem noch viel. Zum Beispiel habe ich von einem Orioki wieder gelernt, was es bedeutet, im Moment zu sein und vor allem nicht schauen, was andere machen. Wenn man bei anderen schaut, was sie machen, verliert man den Faden und man muss immer wieder bei den Falltechniken von vorne anfangen. Und das ist einfach unheimlich zeit- und energieintensiv. So Zen, wenn man sieht, dass andere Fehler machen, bedeutet das schlicht und einfach, dass man nicht bei sich ist. Und sich eingesteht, dass man nicht bei sich ist, ist eine Lektion für sich. März abwaschen. Beim Orioki tust du nicht mit Wasser und Seife deine Schäle etc. ausputzen. Nein, du nimmst einen Schaber, den du hast, und der hat so ein Stoffbitzli unten dran. Und mit diesem Stoffbitzli tust du alle Essensreste in deinen 3 Schüsseln zusammenschaben und essen. Zazen, habe ich vorhin gesagt, bedeutet im weitesten auch das Herz zusammenschaben. Und so wie beim Zazen tut man auch beim Orioki alle Bitzli zusammenschaben. Ja, dann isst du das Zeug, das noch die Reste dort sind, und dann putzt du es mit deinem Speifer. Und früher oder später kommt dann eine servierende Person und tut Wasser in deine grösste Schale, in die Buddha-Schale. Du tust dann Schüssel für Schüssel deine Utensilien waschen, abtrocknen, einpacken. Gerade nach dem ersten Essen habe ich gemerkt, ich muss mein Orioki irgendwie kennzeichnen, sodass sicher niemand meins nimmt. Und ich kann sicher niemandem anderes haben zum Essen, weil ich nicht aus einem Orioki von jemandem anderes essen. Vor und nach dem Essen wird Dank ausgesprochen. Und beim Mittag machst du immer auch ohne ein kleines Menü. Also nimmst du nur ganz, ganz, ganz wenig aus dem Schüssel vom Grossen, vom Mittleren und vom Kleinen. Und du hast dann das Essen, das du rausgenommen hast, auf den Oberteil vom Schaber. Das ist dann das Essen für die heiligen Geister. Und es wird dann von servierenden Person eingesammelt und anschliessend unter einem Baum draussen in Natur verteilt. Mahlzeiten werden jeweils von 3 Personen serviert. Und einmal war ich eine davon. Leider etwas früher, als dass mir lieb war. Und ohne Scheiß, ich war so nervös. Wenn ich so zurückdenke, hatte ich in meinem Kopf etwa 1000 Fragen. Banalitäten, die ich einen Tag vorher noch nicht mal gewusst habe, dass es das gibt, aber die in diesem Zen-Setting halt wichtig waren. Das Schöne war, dass ich dann niemand verurteilt, wenn es verkackt ist. Aber Fragen wie, wann mache ich gar schon? Wann mache ich den Knick? Welche Hang brauche ich für die Buddha-Schüssel? Wann gebe ich Wasser? Wann gebe ich Gomasio? Gomasio ist so Salzmischung. Und ich darf unter keinen Umständen vor dem Buddha-Altar durchlaufen und Seiten wechseln. Und ich darf auch nicht den Leuten ins Gesicht schauen. Ich muss wegschauen, wenn sie Gaben für die Geister geben. Sonst ist es unhöflich. Und ich darf wirklich unter keinen Umständen vor dem Buddha-Altar durch. Und die Person vor mir soll es auch nicht verkacken, weil sonst weiss ich nicht, wenn ich dran bin. Und ich soll es auch nicht verkacken, sonst hat die Person nach mir ein Durcheinander. Am besten verkackt einfach niemand etwas. Ich war nervös. Der Ino, das ist eine Person, die Zeshin Alben hilft leiten, aus Unterstützung vom Doshi, hat mir genau angesehen, dass es jetzt auch ein bisschen anstrengend ist für mich. Und sie hat meinen Namen gesagt und gemeint, it's just a game. Und das war genau das, was ich in diesem Moment brauchte. Mir ist schon bewusst, it's just a game, aber das von ihr zu hören, hat so richtig gut getan. Und dann konnte ich mit Freude meine Sachen machen. Kleiner Zeitsprung, jetzt befinden wir uns nach dem Morgenessen. Und jetzt kommt eigentlich der Teil, wo ich mich schon sehr lange fest darauf gefreut habe. Samu heisst der. Oder anders, Arbeitsmeditation. Alle haben sich ein Ämtli ausgesucht. Es wird auch während dem Ausführen des Ämtli nicht geredet. Helfe für Küche, Putzen, Garten, Zaunen etc. Ich habe mich für ein Ämtli auf der anderen Seite des Waldes entschieden. Dann habe ich meine Arbeitskleider angelegt und bin durch den Waldweg am Wasserfall entlang auf die andere Seite des Waldes. Aus dem Wald draus sehe ich ganz viele Hühner. Ich laufe weiter und der begrüßt mich eine Frau mit einem schwarzen Gewand und abdeckten Haar, eine schräge Zähne, eine Brille hat sie an und öpfelrote runde Bäckchen. Sie hat mich nicht freundlicher anschauen und sie hat auch nicht freundlicher aussehen. Mein Ämtli war mit der Schwester, die die Tiere betreut, die auch in der Nähe von diesen Tieren wohnt. Die hat dort ein Haus zu den Tieren Acht zu geben. So habe ich einmal pro Tag eine Stunde zu den Säuren, zu den Gänsen, Hühnern, Geissen, Hühn, Katzen und zu den Schafen geschaut. Das waren alles Tiere, Särge, die auch in einem System drunter kommen. Also alte, wilde, behinderte, spezielle. All die hat die Schwester auf ihrem Hof aufgenommen und nachher zu ihnen geschaut. Und sie haben dann auch eigentlich zu den Menschen geschaut. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, was man von so einem Tierchen und auch von den Pflanzen im Garten lernen kann. Das ist wirklich etwas Schönes, dass es alles so feinfühlig ist. Dort habe ich wieder mal gedacht, dass dort, glaube ich, sehr vielen Leuten gut mehr Kontakt mit Tieren und Natur und Pflanzen zu haben, um auch zu merken, wie schrecklich wir zum Teil mit der Natur und unseren und nicht unseren Ressourcen umgehen. Und dass alle etwas im Verhalten könnten dazu beisteuern können, dass es weniger eben von dem Leid gibt und dass man Sorge hat zu dem, was ihm umgibt. Ja, haben wir Sorge zur Umwelt, haben wir Sorge zu uns. Das ist schon etwas, was wichtig ist. Und manchmal verfümmern wir uns halt im Erreichen von Zielen oder im schönen Aussehen, im Wollen reinpassen, dazugehören, geliebt werden, in all dem Zeug, das das Ego füttert. Und wir vergessen oder vernachlässigen, was es sonst noch alles gibt. Gescheiter würden wir alle, glaube ich, an Tiere füttern, dann kommt nämlich auch einiges an uns zurück. Mir kommt wieder eine Situation mit dem Mönch auf dem Bänkli Sinn. Ich habe ihn gefragt, ob er mir echt seine Ansicht können sagen könnte zur Frage, was haltet alles zusammen? Er hat dann gelacht und gesagt, das ist die Frage. Und hat mir es dann so erklärt, wie eine Zwiebel. Äußerste Schicht, man hat Emotionen, Wahrnehmungen, Gefühle, Bedürfnisse etc. Nächste Schicht kommt vielleicht unser Körper. Wir haben Nägel, Haut, Knochen, Fleisch, Muskulatur, Gefäß. Und weiter unten ist das Bewusstsein, also das Ich, oder wie man das dann auch nennen will. Und noch weiter unten ist alles andere, was wir nicht wissen. Er hat mir dann viel erzählt von Quantenphysik. Er war Physiker in seinem Beruf und hat nebenan Zen praktiziert. Und er hat mir viel darüber geredet, was dort sein könnte. Und er hat eben gesagt, das ist der Grund, wieso wir sitzen, um so tief wie möglich zu gelangen, wie es nur geht. Und wahrzunehmen, was dann alles zusammen verbindet. Er hat mir dann gesagt, er fände es wichtig, sich von Zeit zu Zeit zu fragen, was möchte ich denn wirklich? Und das ist eine Frage, die kommt immer wieder. Aber dann von ihm das zu hören, dass er sagt, was möchte ich denn wirklich? Das hat schon hurtig schnell geschüttelt. Und ging wieder die Strukturen und Zeichen, Lehre und Formen. Dann bin ich 44 Mal auf dem Küssi gehockt. Und in Stille passiert einiges. Das muss ich, glaube ich, niemandem sagen. Es sind oft die Momente, wo wir allein sind, für uns, die am meisten passieren. Kein Wunder hat man unter der Dusche die besten Ideen. Dort ist man allein, hat keine Ablenkungen. In Stille passiert so unheimlich viel spannendes Zeug, dass es schon sehr essentiell ist und auch okay wird sein. Und was da alles drunter ist, ist schon spannend. Einmal an einem Abend habe ich nicht mehr meditieren. Ich habe gemeint, ich gehe drauf. Wirklich, es hat mir alles so wehgetan. Jede Sekunde, die vergeht, ist einfach zu viel. Es tut alles so weh und ich mag nicht mehr. Die Sitzposition war ultra anstrengend. Und ich war so müde, dass ich fast von meinem Küssi auf das Omi nebenan gefallen bin. Ich wusste, jetzt kommt noch mal so eine halbstündige Meditation. Das war wirklich ein Horrorgedanke. Ich habe mich versucht abzulenken. Manchmal hilft es, wenn man sich triggert, manchmal hilft es, wenn man sich ablenkt. Dann kam mir ein Doshi seine Aussage vom vorherigen Tag in den Sinn gekommen und er hat gesagt, dass ein System im wesentlichen Sinn unterstützend sein sollte. Also ein Zazen oder ein Sesshin gibt einer Person Struktur, dass sie darf warnen, was alles ist und sich nicht die ganze Zeit muss entscheiden, wie lange will ich meditieren, wo soll ich herhocken, was will ich dazwischen essen. Nein, es ist alles schon vorgegeben, dass man eigentlich nur herhocken kann und die Stille warnen. Und er hat auch gesagt, dann ist es dann auch schön, wenn wir auf unsere Bedürfnisse hören und merken, dass das System nicht passt. Es gibt so Momente und meine verkrampfte Haltung auf dem Küssi war einer davon. Er hat dann gesagt, der Hund wedelt ja mit dem Schwanz und nicht der Schwanz mit dem Hund. Und so sollte eigentlich eine Struktur unterstützend sein, für uns. Man kann das jetzt aus ganz vielen verschiedenen Blickpunkten anschauen. In der Meditation sollte das System aber unterstützend sein, für dass es einem wohl ist. Ich habe Hände gehadert mit, soll ich jetzt gehen, soll ich jetzt bleiben, weil ich so müde war. Ich habe mich entschieden, bin aufgestanden und bin schlafen. Und ich war am Abend wirklich froh, dass ich mein Gegensystem für mich entschieden habe. Am letzten Tag haben wir das Haus aufgeräumt, zusammen gemörgelt und auch angeregt und gespannt uns austauscht, überhaupt das, was passiert ist. Und dann sind alle ihre Wege gegangen. Hey, mit dem Schiff, Auto oder mit dem Zug. Ein paar sind sogar heimgelaufen. Und mein Herz ist wirklich sperrangelweit offen und meine Gedanken waren ein bisschen fokussierter gewesen. Mit dem Wissen, dass wenn ich dann wieder in meinen Alltag habe, das könnte getrübt werden. Und auch mit dem Wissen, dass ich jetzt ein bisschen mehr weiss als vorher, aber irgendwie vom Grossen und Ganzen, wie das funktioniert, überhaupt keine Ahnung habe. Aber auch das ist okay. Und ich habe mich halt schon gefreut, dass ich jederzeit auf ein Küssi hocken kann und mich halt auch daheim fragen, was möchte ich wirklich? Ich habe mich eigentlich gerne dabei. Dann war ich so froh, dass ich das Flämmchen im Bauch habe und dass ich jede Zeit die Möglichkeit habe, Sachen zu verändern. Und dass ich die Möglichkeit habe, Sachen, die ich halt nicht ändern kann, akzeptieren kann. Aber um das zu lernen, muss ich auch noch einige Zeit sitzen, stauben. Ich hoffe, dass du durch das Geschichtchen einen kleinen Einblick hast du bekommen, wie das dort auf dem Berg oben so gelaufen ist. Dann neigt sich das Geschichtchen am Ende zu und falls du noch dabei bist, finde ich es richtig nice, bist du ein Teil von Awesome Range of Freedom. Hab dir Sorge und bis gleich.